In dieser Podcast-Folge spreche ich mit dir über das Thema People-Pleasing. Was ist das? Welche Kosten hat das? Wo kommt das her? Was sind aber auch vielleicht die Vorteile von People-Pleasing und wie du das natürlich ablegen kannst? Also bleib dran! Herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hey, so schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Anja. Ich helfe unzufriedenen Fach- und Führungskräften dabei, sich den Job zu designen, der ihr Leben bereichert. Und bevor ich in die Podcast-Folge starte, möchte ich erstmal etwas korrigieren. Ich habe in der letzten oder vorletzten, ich erinnere mich nicht mehr, Podcast-Folge gesagt, dass ein neuer Workshop startet und dass das Thema schon steht. Und dieses Thema, was ich da genannt habe, das habe ich kurz nachdem der Podcast raus war, wieder verändert. Das Workshop-Thema ist nämlich für den nächsten Sonntag, zu dem du dich auch noch anmelden kannst, zu dem Workshop, ist in 5 Schritten zu einem Job, der dich erfüllt. Und da zeige ich dir die 5 Schritte, da zeige ich dir auch die Denkfehler und da kannst du dich kostenfrei für anmelden. Wenn du da nicht teilnehmen kannst, gibt es auch eine Aufzeichnung für diejenigen, die angemeldet sind. Nicht für alle im Newsletter, sondern wirklich nur für diejenigen, die gesagt haben, ich interessiere mich dafür. Also wenn du sagst, das ist ein Thema für mich, dann husch da gerne noch auf die Anmeldeliste rauf. Ich habe das hier unten unterhalb des Podcasts auch verlinkt. Dann eine weitere Bitte. Ich stehe kurz vor den 200 Bewertungen auf Spotify. Ich glaube, es fehlen noch so 6 Bewertungen und darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Also, wenn du jetzt diese Folge auf Spotify hörst, dann klick doch jetzt mal kurz auf Stop. Geh in die Show rein, also du kannst das nicht auf der Folge machen, sondern du musst einmal in die Show reingehen und kannst oben unter diesem Pünktchen in die Show reingehen, Show bewerten steht da und da einmal bitte nach Möglichkeit, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn du auf die 5 Sterne dafür klickst. Das heißt natürlich nicht, dass wenn du den Podcast jetzt über iTunes hörst, dass du das da nicht machen kannst. Da würde ich mich natürlich auch riesig drüber freuen. Aber die meisten Hörer und Hörerinnen sind mittlerweile auf Spotify unterwegs. So, erstmal dafür herzlichen Dank. Und jetzt gehen wir ins Thema rein und zwar People Pleasing. Und ich habe das Ganze genannt, ich bin ein People Pleaser auf Entzug. Und das Ganze meine ich natürlich mit einer ganzen Portion Augenzwinkern. Also bitte nimm das jetzt nicht zu ernst. Ja, also ich erkläre dir das am Ende auch nochmal, warum ich die Folge so genannt habe. Ja, ich meine damit logischerweise keine schweren Drogen. Ja, also ich verwende hier keine schwere Drogensprache, sondern meine damit eher sowas wie, wenn du vielleicht mal Raucher warst, Raucherin warst. Ich war das mal, muss ich leider gestehen. Ich habe 1997, genau gesagt am 12. Juli 1997, meine letzte Zigarette geraucht, zumindest offiziell. Ich bin dann noch ein, zwei Mal kurz rückfällig geworden, aber immer nur so für einen Abend. Aber darauf werde ich auch Bezug nehmen, denn das ist nämlich genau das, warum ich hier, warum ich sage, ich bin ein People-Pleaser auf Entzug. So, dazu aber später mehr. Was ist denn jetzt erstmal People-Pleasing? Vielleicht kennst du das, den Begriff so noch gar nicht. Und ich möchte das auf jeden Fall erstmal, möchte meine Begriffsklärung hier machen. Also People-Pleasing bedeutet, dass du versuchst, es allen immer recht zu machen. Und zwar auf Kosten deiner eigenen Bedürfnisse. Das bedeutet, dass du Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein meinst. Was machst du damit? Du vermeidest Konflikte, weil du vielleicht harmoniesüchtig bist und ja, und stellst dich, ich sag immer, du stellst dich hinten an. Ja, du verleugnest deine eigenen Bedürfnisse. Du passt dich an, um gemocht zu werden, um Bestätigung im Außen zu bekommen, anstatt bei dir selber, anstatt deine Bedürfnisse wirklich wichtig zu nehmen. Ja, und hinter dem People-Pleasing, das kam eben schon mal so ein bisschen raus, da steckt ganz oft der Wunsch nach Harmonie. Ja, ich würde auch sagen von mir, ich bin so jemand, ich liebe Harmonie. Ja, ich will dazugehören, das wollen wir im Übrigen alle. Und ich möchte Anerkennung und Wertschätzung, das wollen wir alle. Ja, das sind erstmal ganz normale, elementare Bedürfnisse, die wir alle haben. Aber wenn das über deinen eigenen Bedürfnissen steht, dann wird es eben schräg. Ja, das ist keine gute Haltung. People-pleasing führt immer dazu, dass wir uns selber vergessen. Aber es gibt natürlich auch was ganz Positives an People-pleasing, sonst würden wir das ja nicht machen. Und was so Menschen, die People-pleaser sind, häufig auszeichnet, ist eine hohe Form von Empathie. So, wir spüren sehr oft, wie es anderen geht, wie wir uns zu verhalten haben, damit es ihnen gut geht. Wir können uns da häufig reinversetzen. Wir können deren Bedürfnisse quasi an den, wie sagt man so schön, man liest den Wunsch auf den Lippen ab, so heißt das, glaube ich. Und das ist das, was People-Pleaser häufig gut können. Ja, das ist das Positive daran. People-Pleaser haben auch ganz häufig eine sehr hohe Beziehungsorientierung. Ja, wir wollen, dass das harmonisch ist, dass das miteinander stimmt, so. Und dafür tun wir eben auch viel, dass sich andere und wir selber uns in dem Umfeld halt wohlfühlen. Ja, also wir haben eine starke Orientierung in unseren Beziehungen, in unseren Beziehungsgeflechten. Wir wollen, dass das alles schön tutti miteinander verläuft. Häufig haben People-Pleaser auch eine sehr, sehr hohe Teamfähigkeit. Ja, das heißt, wir sind Menschen, auf denen sich andere gut verlassen können, ja, weil wir natürlich Rücksicht nehmen, wir wollen, dass es den anderen gut geht, so, und wir bringen häufig in Teams, ja, so ein gutes Miteinander auch rein, weil wir uns eben um die Beziehung da bemühen und weil andere auch wissen, sie können sich auf uns verlassen, auf die People-Pleaser. Was damit auch einhergeht, ist eine Konfliktvermeidung. Das ist nicht immer positiv. Also ich würde sagen, es ist fast nie positiv. Aber manchmal ist es hilfreich für Situationen, wo es deeskalierend wirken kann und nicht dazu führt, dass ein Konflikt laut ausbricht. So will ich das mal sagen. Also vom Prinzip her, ich bin kein Verfechter dessen, dass man Konflikte unter den Teppich kehren soll und vermeiden soll und so weiter. Das meine ich damit überhaupt nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Sondern es geht mir darum, manchmal ist es ja gut, wenn Konflikte deeskaliert werden und nicht künstlich vielleicht aufgebauscht werden, eskalieren, laut werden. Und das können People-Pleaser ziemlich gut. Verlässlichkeit habe ich eben schon gesagt, also Verlässlichkeit. Also People-Pleaser sind ganz oft hilfsbereite Menschen. Sie verhalten sich ganz oft kooperativ. Sie sind loyal. Also all das, was man so an diesem Miteinander ja auch gut schätzt. So, aber, und jetzt wird's eben schwierig, das Ganze, was ich gerade gesagt habe, das war ja das Positive. Ja, das ist das, was gut ist am People-Pleasing. Das Problem ist, dass das ja erstmal positive Eigenschaften sind, ne? Empathiefähigkeit, Beziehungsorientierung, Teamfähigkeit, so Verlässlichkeit und so weiter. Das sind ja erstmal positive Fähigkeiten. Das Problem ist, dass beim People-Pleasing das eben immer auf Kosten der eigenen Bedürfnisse geht. Ja? Und das ist eben das, was es so schwierig macht. Und jetzt sagst du vielleicht, wenn du das gar nicht kennst, vielleicht kennst du Menschen, die das haben. Ich nehme aber an, dass wenn dich das Thema jetzt interessiert, dass du denkst, ja, davon habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Zug. Bei mir kann ich da was entdecken. Dann ist vielleicht nochmal wichtig, so, wo kommt denn das eigentlich her? Was ist der Ursprung des Ganzen? Und der Ursprung ist meistens, nicht immer, aber ganz häufig halt Kindheit. Ja, wir haben zum Beispiel frühkindlich geprägt, sind wir worden durch, also ich zum Beispiel wurde ganz früh schon durch meine Oma sehr stark geprägt, weil meine Mama hat mich sehr früh bekommen. Sie war damals 17, als sie schwanger geworden ist, war dann nachher 18, als sie mich bekommen hat. Und da war sie noch in der Ausbildung und meine Oma hat mich den Tag über quasi bei sich aufgenommen, bei meinem Oma und meinem Opa. Also ich hatte eine wundervolle Kindheit, ne? Also das war überhaupt nichts Negatives. Aber meine Oma kam logischerweise noch voll aus der Kriegsgeneration und da habe ich schon ziemlich früh gelernt, dass ich brav sein muss, dass ich mich anpassen muss, dass ich hilfreich sein darf. Ja? Und ich habe immer Liebe dann bekommen als Belohnung quasi für mein braves Verhalten. Und da, das sind so die ersten Ursprünge, wo das herkommt, was dann auch damit einherging, war, dass meine Eltern, aber auch meine Großeltern eine hohe Leistungserwartung hatten. Dass, wenn du jetzt vielleicht nicht gerade Anfang 20 bist, auch da wahrscheinlich kennst du das auch noch, aber je älter Menschen werden, desto höher sind häufig noch die Leistungserwartungen an die eigenen Kinder oder eben Enkelkinder gewesen. Und ja, ich habe einfach gelernt, wenn ich gute Leistung bringe, dann werde ich belohnt. Und zwar mit Liebe, mit Anerkennung, mit Wertschätzung. Und das ist etwas, was sehr, sehr prägend ist. Na, dann bringst du logischerweise auch immer stark Leistung und guckst, dass die Harmonie gewährleistet bleibt. Ja, das ist ja auch normal. Ne? Das ist die Angst vor Ablehnung oder eben auch Ausschluss, so, ne, dass dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, dass du versuchst, es allen recht zu machen, damit du eben auch ganz sicher bist, dass du geliebt wirst. Ja? Was auch für viele gilt, für mich nicht, aber dass du vielleicht schon früh gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Vielleicht hattest du Geschwister, auf die du aufpassen musstest oder sowas. Da kommt das auch ganz häufig her. Wenn wir früh lernen, Verantwortung zu übernehmen als Kind, dann versuchen wir natürlich auch, diese Rollen auszufüllen und stellen uns selber dafür zurück. Und was ganz häufig auch eine kulturelle oder eine gesellschaftliche Prägung ist, ist, dass wir Frauen ganz oft gelernt haben, sei gefällig, sei nett, sei lieb, sei hilfsbereit, mach keinen Ärger, sei nicht so laut und so weiter. Ja? Und das war eine richtige Überlebensstrategie, die wir da angewandt haben. Also auch die Männer, ne? Natürlich, die haben das auch gelernt. Anders vermutlich, aber die haben natürlich auch eine ganze Menge davon mitbekommen, durften auch gehorsam sein und so weiter. Und dieses, ich werde ausgeschlossen, ich werde nicht geliebt, ich kriege keine Anerkennung, ich werde nicht gelobt, das lernen Kinder sehr, sehr schnell und verstehen dann, okay, ich muss mich so und so verhalten, damit ich mein Überleben hier in der Familie sichern kann. Ja, das kann natürlich auch noch von anderen Dingen kommen, also Schule, überhaupt die gesellschaftliche Prägung. Ja, das muss nicht aus dem Elternhaus gekommen sein, aber ganz häufig kommt das daher. So, und ich habe ja eben schon auch gesagt, so, was sind denn die Kosten? Die Kosten, dass du dich immer anpasst, immer nett bist, ist natürlich, dass du eine Art von Selbstverrat an dir selber begehst. Ja, du verleugnest dich, du verleugnest deine Bedürfnisse und trittst sozusagen immer hinten an. Ja, das führt auch ganz oft, wenn das so mit Leistung geknüpft ist, das, was ich vorhin gesagt habe, so bei meiner Familie war es halt eben auch sehr stark, ich musste Leistung bringen. Also das bin ich heute noch ganz oft, so stelle ich immer wieder fest, ne, dass ich ein sehr hohes Leistungsmotiv habe und da auch immer gucken darf, dass ich dagegen steuere. Das führt dann natürlich dazu, wenn wir dann noch das mit People-Pleasing gekoppelt haben oder koppeln, dann führt das ganz häufig in die Überforderung. Ja, dann leisten wir und leisten wir und leisten wir immer in der Hoffnung, irgendwie die Liebe, die Anerkennung, die Zugehörigkeit dann auch eben zu bekommen. Und wenn wir merken, es wird uns zu viel, wir stellen uns da permanent hinten an, unsere Bedürfnisse werden nicht mehr befriedigt, dann führt das bei den meisten Menschen irgendwann dazu, dass sie ohnmächtig werden, dass sie vielleicht auch wütend werden, dagegen aufbegehren, ja, und trotzdem aber immer weitermachen in dieser Schleife, ja, sie unterbrechen das häufig nicht, People Pleaser, ja. Und ich will dir auch noch was anderes mitgeben, was es auch kostet, weil was wir einfach total oft vergessen, ist, dass wenn wir nett bleiben, dann bleiben wir an der Oberfläche. Wenn wir selber nicht für uns einstehen, ja, dann sind wir ja auch nicht klar, dann zeigen wir uns nicht, dann sind wir nicht echt, dann stellen wir uns quasi ja immer, also wir stellen uns hinten an und verbiegen uns und zeigen gar nicht unser wahres Selbst. Und was damit dann einhergeht, ist, dass wir eigentlich keine echten Verbindungen an Stellen mehr möglich machen. Ja, das verhindert, dass wir echte, klare, wahrhaftige Beziehungen eingehen können. Ja, weil die tiefen Verbindungen, die beruhen ja darauf, dass wir uns echt und wahrhaftig zeigen. Ja, das heißt, du wirst eigentlich erst wirklich verbunden sein, wenn du dich selber eben nicht verlierst, wenn du dich selber eben nicht verleugnest und bei dir bleibst. Erst dann kannst du quasi ohne so eine Maske eben auch in Kontakt mit anderen treten. Ja, auch das ist ein wahnsinniger Kostenfaktor von People-Pleasing. Das vergessen wir ganz oft. Wir denken immer, ja, wir tun was Gutes, wir tun was Nettes. Nee, das tun wir überhaupt nicht. Nicht nur für uns, sondern eben auch nicht für andere, weil eben die Verbindung, die wir mit anderen eingehen, da sehr stark an der Oberfläche bleibt und überhaupt nicht in die Tiefe kommt, weil wir uns eben nicht zeigen. Ja? So, was mache ich heute? Ich habe ja gesagt, ich bin ein People-Pleaser auf Entzug. Heute würde ich sagen, ist Wahrhaftigkeit eines meiner größten Werte. Und ja, übrigens, ich finde es auch nochmal wichtig, das auseinanderzuhalten. Ich glaube, das wird häufig in einen Topf geschmissen. Authentizität und Wahrhaftigkeit, das ist für mich nicht dasselbe. Also Authentizität beschreibt ja, dass im Außen sich dein inneres Erleben zeigt, ja, dass das übereinstimmt, dass das stimmig ist mit deinen Werten und Gefühlen im Außen. Und Wahrhaftigkeit, das geht für mich noch einen Schritt weiter. Das meint, überhaupt erstmal bewusst zu entscheiden, was sind denn meine inneren Werte, meine innere Wahrheit und die dann auch zu zeigen, selbst wenn es unangenehm wird oder riskant wird. Also Authentizität, schwieriges Wort, würde ich so mit Stimmigkeit übersetzen. Also wir merken, wenn jemand stimmig ist, wenn jemand authentisch sich im Außen zeigt. Wahrhaftigkeit bedeutet für mich, den Mut zu haben, auch deine Werte zu leben. Ja? Und das ist für mich super, super wichtig geworden. Und ja, das stelle ich quasi über alles. Und heute frage ich mich immer, meine ich jetzt ja oder meine ich jetzt nein? Also ich sage nicht mehr ja, wenn ich eigentlich nein meine und umgekehrt. Ja, das heißt, ich bin ganz anders mit mir verbunden, ganz anders mit meinem Körper verbunden. Und klar, es passiert eben immer noch, dass ich mal drüber gehe und ich merke das aber relativ schnell. Und wenn ich dann drüber gehe, dann kann ich das in dem Moment oder kurz danach mich immer nochmal umentscheiden. Also da bin ich wesentlich schneller geworden und schalte viel schneller, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich nicht mehr in meiner Wahrhaftigkeit, jetzt bin ich wieder im People-Pleasing. Ja? Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, es geht ja hier nicht um mich, ich will dir nur zeigen, ich kenne das sehr wohl auch. Wie kann dir das auch gelingen? Und da habe ich jetzt als erstes mal ein paar Fragen mitgebracht, die du vielleicht für dich mal mitnehmen kannst und mal selber reflektieren kannst, um mal zu gucken, so was sind das eigentlich für Muster? Wann gerätst du immer wieder in so Situationen, wo du merkst, hey, jetzt bin ich im People-Pleasing drin. Jetzt stelle ich mich gerade hinten an. Jetzt nehme ich meine Bedürfnisse nicht ernst. Und da wäre die erste Frage, wann, in welchen Situationen sagst du häufig ja, wenn du in Wahrheit nein meinst? Wann passiert das häufig? Wann spürst du oder wann stellst du das bei dir immer wieder fest? Zweite Frage wäre, was tust du eigentlich nur anderen zuliebe? Was ist überhaupt nicht dein Ding und was machst du anderen zuliebe? Ja, vielleicht Bist du nur noch in dem Job deinen Eltern zuliebe oder deinen Kollegen zuliebe? Ja, was fühlt sich vielleicht schon lange nicht mehr gut an und du machst es, weil zum Beispiel du so nette Kollegen und Kolleginnen hast, weil du denkst, du kannst die vielleicht nicht alleine lassen, würdest dich aber vielleicht gerne nach einem anderen Job umsehen, ja, um das hier mal auf den Beruf zu münzen. People-Pleasing findet überall statt, nicht nur im Job, sondern auch eben in jeglichen Beziehungen. Egal, ob das Liebesbeziehungen, Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, überall findet sowas statt. Ja? Wo fühlt sich etwas schon lange nicht mehr gut an und du machst es für irgendjemanden? Und vierte Frage, was darfst du ändern, wenn du dich wirklich, wirklich ernst nimmst? Welche Entscheidung steht dann an? Vielleicht hörst du den Podcast schon länger, weil diese Frage, die kommt ja immer mal wieder hoch. Das ist auch bei mir so eine wirkliche Gamechanger-Frage gewesen. Die hat mich mal meine Ausbilderin damals gefragt, als ich mich überhaupt nicht mehr ernst genommen habe. Da war ich nur noch im Selbstverleugnungs-Mindfuck. Also ich habe mich nur noch hinten eingestellt, habe nur noch, na, das heißt nur noch, das stimmt auch nicht. Aber okay, ich relativiere. Ich habe viele Dinge gemacht, um anderen zu gefallen oder weil ich dachte, es ginge nicht, weil ich dachte, ich müsste so sein. Und aber auch unter anderem natürlich aus People-Pleasing, weil ich gedacht habe, ich kann es meinen Kindern nicht antun, mich aus der Beziehung zu lösen, ich kann es meinem Ehepartner nicht antun, ich kann es meinen Eltern nicht antun und so weiter. Da waren ganz viele People-Pleaser-Entscheidungen da drin. Ja, und die Frage an dich, so, was darfst du ändern, wenn du dich wirklich, wirklich, wirklich ernst nimmst? Welche Entscheidungen stehen dann für dich an? Okay, so, zweiter Punkt, zweiter Impuls, den ich dir mitgebracht habe. Wie kann dir das gelingen, aus diesem People-Pleasing auszusteigen, ist, dass du dir bewusst machst, dass es wahrscheinlich Entzugserscheinungen von anderen geben wird. Das ist ziemlich sicher. Wenn du bislang immer funktioniert hast und du dann aufhörst zu funktionieren und deine Bedürfnisse nach vorne stellst und Grenzen aufzeigst, dann wird es Enttäuschungen bei deinem Gegenüber geben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und gleichzeitig sage ich immer, das ist nichts Schlechtes, ja, weil eine Enttäuschung, ich bin ja ein Riesenfan von der deutschen Sprache, da steckt so viel drin. Enttäuschung heißt, das ist das Ende einer Täuschung und zwar bei deinem Gegenüber. Ja, du löst quasi die Täuschung auf, die du über Jahre aufrechterhalten hast unter Umständen, nämlich, dass du das gar nicht für dich gemacht hast, sondern für die andere Person. Und wenn dein Partner beispielsweise oder deine Kollegin oder dein Chef oder wer auch immer davon betroffen ist, damit ein Problem hat, dann ist das nicht dein Problem. Andere dürfen enttäuscht sein, ja? Und das heißt nicht, dass du da zurückruderst, sondern das heißt, du löst die Täuschung auf, die die ganze Zeit bestanden hat, indem du sagst, okay, bislang habe ich das so und so gemacht. Jetzt stelle ich mich nach vorne und jetzt mache ich es anders. Also damit zu rechnen und damit nicht zu hadern, weil es ist letztendlich gut. Es ist das Ende einer Täuschung. Ja? Dritter Impuls. Frag dich immer zuerst, was müsste passieren? Wie müsstest du dich entscheiden, wenn du dich wirklich selbst kompromisslos ernst nimmst? Und da bringe ich auch gerne mal ein Beispiel aus einem Workshop mit. Da hat ein Teilnehmer zu mir gesagt, ja, aber Anja, kompromisslos, das geht ja nicht. Wir müssen ja alle Kompromisse machen und kompromisslos ernst nehmen kann ich mich nicht. Das funktioniert nicht in meinen Beziehungen. Und dann sage ich immer, ja, kompromisslos ernst nehmen heißt nicht, dass das dasselbe ist wie keine Kompromisse machen. Natürlich darfst du auch Kompromisse machen, aber ganz bewusst abzuwägen, kannst du das jetzt machen? Verleugnest du dich da jetzt selber? Oder ist das im Rahmen dessen, was in einer Paarbeziehung für beide gesund ist und beide profitieren davon? Ja, weil Und das wäre jetzt sozusagen das gehört auch zum dritten Impuls, ist, dass du verstehst, dass du die Priorität 1 in deinem Leben bist. Weil das hast du, wenn du People-Pleaser bist, bislang so nicht gelebt. Und das ist super wichtig, dir klar zu machen, du bist die Prio 1 in deinem Leben. Nicht dein Partner, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, die sind alle super wichtig, ja. Aber die Prio 1 in deinem Leben bist du. Wenn du nicht mehr funktionierst, wenn du funktionieren sollst du nicht, wenn du nicht mehr in deiner Mitte, in deiner Kraft, in deiner Energie bist, leiden alle anderen um dich rum. Und das ist so, was vielen Menschen ganz schwer fällt, insbesondere Eltern im Übrigen. Eltern haben ganz oft so diese Vorstellung, als erstes kommen meine Kinder und dann vielleicht meine Partner, dann kommen vielleicht meine Eltern und irgendwann komme mal ich. Und das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Du bist die Prio 1 in deinem Leben. Und das klar zu machen dir, dass deine Bedürfnisse weder weniger noch mehr wert sind, sondern auf gleicher Ebene, ja, das ist so, so wichtig. Und damit kannst du eben auch Grenzen überhaupt erstmal setzen. Wenn du das verstanden hast, du bist Prio 1 in deinem Leben und die Bedürfnisse von dir sind gleich viel wert wie die Bedürfnisse deines Partners, die Bedürfnisse deiner Kinder beispielsweise, ne, wenn wir im Familienkonstrukt sind. Und ja, und das darfst du, wenn du das verstanden hast, dann kannst du eben auch die Grenzen setzen und das wirkt sich dann auch langfristig mal auch auf dein Selbstbild aus. Ja, es ist so wichtig. Und das vierte ist, der vierte Impuls ist der Impuls, den ich vorhin auch schon gegeben habe, nämlich zum Thema Kosten. Also was kostet mich denn das People-Pleasing ist, dass du dir bewusst machst, du schaffst viel, viel ehrlichere Bindungen zu deinen liebsten Menschen, zu den Menschen, die dich wirklich mögen. Die können nämlich auch mit Nein umgehen, die können auch mit Grenzen umgehen. Ja, klar, das kann erstmal zu Enttäuschung führen, wenn du das jahrelang so gemacht hast. Aber das ist die Basis für wirklich eine tragfähige Verbindung, wenn wir uns echt und wahrhaftig zeigen. Und das ist, finde ich, so, so wichtig, sich das klar zu machen. Ich mit dem Stoppen von People-Pleasing gehe plötzlich ganz andere Verbindungen ein, viel wahrhaftigere Verbindungen ein. Das ist, finde ich, ein richtiger Game-Changer, wenn wir uns das klar machen. Ich kann auf einmal ganz andere Bindungen eingehen. Das, finde ich, ist allein schon das, ist so, so, so viel wert. Und wenn du dir das klar gemacht hast, glaube ich, ist auch der nächste Schritt nicht mehr so weit. Und jetzt komme ich nochmal zum Anfang zum Podcast. Ich sage auf Entzug. Warum? Ich bin eine People-Pleaserin auf Entzug, weil das sind logischerweise tiefe neuronale Verbindungen, die sich da über die Jahrzehnte ja gelegt haben. Und ich will dir damit sagen, das gelingt mir nicht immer. Ich rutsche da immer mal wieder ab in alte Muster. Ich würde sagen, ich bin da schon richtig gut, weil ich da wirklich hart mit gearbeitet habe und mir das immer wieder klar gemacht habe. Aber ich rutsche immer mal wieder ab in alte Muster und mache manchmal Dinge, die mir überhaupt nicht entsprechen. Und ja, und merke, dass das nicht gelöst ist, sondern dass das immer mal wieder, jetzt bleibe ich mal beim Rauchen, immer mal wieder eine Zigarette mal kurz auf einer Party ist. Ja? Um mal bei diesem schönen Vergleich zu bleiben. Ich glaube, das hilft immer ganz gut. Ich arbeite ja gerne mit Bildern. Und sowas hilft immer, sich das mal klar zu machen. Ja, gut, wenn das dann mal passiert, dann passiert es. Und dann mache ich mir das wieder klar. Und dann beim nächsten Mal gelingt mir das wieder. Ja? Und die Vorteile, die damit einhergehen, dieses People-Pleasing wirklich zu beenden, die sind viel, viel größer als die Nachteile, die wir vielleicht am Anfang haben. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gucken, wenn das mit dir resoniert, dahin zu gucken, dich wirklich zu fragen, so, wo bist du im People-Pleasing? Wo machst du das immer wieder? In welchen Situationen stellst du dich immer wieder hinten an? Das dann zu unterbrechen, zu gucken, dass du wirklich, ja, dass, also das, der erste Weg ist ja immer die Akzeptanz dessen, immer zu verstehen, okay, das mache ich, ich gehe jetzt in die Akzeptanz und von da ausgehen kannst du das dann auch verändern. Schritt für Schritt und Stück für Stück, überfordert dich dann nicht, aber versuch das auf ja, längere Zeit auf jeden Fall so gut es geht abzulegen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das fühlt sich viel, viel cooler an, wenn du dich an Prior einstellst, wenn du deine Bedürfnisse nach vorne stellst und wenn du ja, auch zum Thema Job wahrscheinlich auch, ne, ich kann mir vorstellen, wenn du da zuhörst jetzt hier bis zum Schluss, dann wirst du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gedacht haben, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde das wahnsinnig gerne machen, aber ich ja, habe vielleicht eine Führungskraft, der das schwer fallen wird. Ich kann das Team nicht alleine lassen. Meine Eltern finden das dann nicht cool. Das höre ich von ganz vielen. Ja, meine Eltern haben dafür kein Verständnis und so weiter und so fort. Also da mal mit dir wirklich offen und ehrlich draufschauen auf die Situation. Wo gerätst du da in diese Muster rein? Und dann das nach und nach immer wieder zu verändern über deine Bewusstheit. Ich hoffe, die Folge hat was bei dir bewegt. Du siehst ja, ich zeige mich auch hier immer mehr. Ich glaube, ich höre immer von vielen Menschen, dass das hilft, auch mal zu zeigen, hey, wie ist es bei dir so? Ich will hier nicht das Bild aufrechterhalten oder überhaupt das Bild aufrechterhalten, ja sowieso schon mal gar nicht, aber ich möchte nicht das Bild vermitteln, dass ich unfehlbar bin. Das bin ich bei weitem nicht. Und dir vor allen Dingen auch Mut machen, hey, es geht, ich kann das verändern. Ja, das ist etwas, was viele Menschen haben und ich eben auch hatte ganz viele Jahre. Und das ist etwas, was es sich wirklich, wirklich, wirklich lohnt anzugehen, weil es dir ein ganz anderes, ein ganz offenes, ein viel freieres, ein viel mit dir selber im Einklang stehendes Leben ermöglicht. Ja. Für deine eigene Lebensqualität. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass super gerne einen Kommentar hier auf Spotify unter der Folge da. Nochmal super gerne eine Bewertung, falls du es noch nicht gemacht hast. Freue ich mich riesig, riesig, riesig drüber. Ich würde mich super freuen, wenn wir mit dieser Folge dann die 200 Bewertungen auf Spotify knacken. Das muss doch zu schaffen sein. Das wäre richtig, richtig cool. Und wenn du magst, freue ich mich über deinen Besuch nächste Woche, Sonntag um 11 Uhr zum Workshop. In 5 Schritten zu einem Job, der dein Leben bereichert oder der dich erfüllt. So habe ich den Job, so habe ich den Titel genannt, so habe ich den Workshop genannt. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.